Hallo, hier sind wir wieder mit dem neuen Podcast Nummer 19.
Ja, wir probieren heute. Wir haben im nächsten Podcast schon wieder ein Jubiläum.
20. Ja. Probieren wir da was Jubiläumswürdiges?
Ich weiß nicht, du machst den Plan. Du suchst Ellie. Das aus. Ich werde, wir könnten es auch mal wieder erwähnen. Wir haben es schon lange nicht mehr erwähnt, denn ich werde ja immer beliefert. Also das funktioniert bei euch genauso. Also nee, funktioniert es nicht. Also grundtheoretisch funktioniert es genauso. Ihr bestellt und dann wird es euch einfach geliefert. Also auf
in
dem Postwege.
Art, Weise auch immer.
Genau, auf Postweg, dem Postwege oder
direkt,
irgendwie.
Wie auch immer. Wir sind flexibel.
Genau, also es kommt der Wein sehr gerne zu euch, das ist überhaupt keine Frage. Bei mir ist es nur so, ich bestelle den nicht. Also da kommt ein Überraschungspaket, das wird auch mir geliefert, denn auch ich habe Ausgangssperre, auch der Max hat irgendwie Ausgangssperre und wir machen das tatsächlich so, wir sehen uns da noch nicht mal, sondern nee. mir wird das tatsächlich einfach an den geheimen Platz geliefert und ja, und da hole ich mir das dann ab und dann gucke ich da mal rein und dann weiß ich, was in den nächsten Podcasts probiert wird, aber mehr weiß ich auch nicht.
Genau, und die Reihenfolge, wie diese Sechserkiste, die immer geliefert wird, regelmäßig, in welcher Reihenfolge probiert wird, weißt du ja auch nicht.
Das
und dann ist ja schon eine super spannende Sache.
Total.
Und wir werden sehen, ob der 20. Podcast jubiläumswürdig ist oder nicht. Grundsätzlich sind ja alle Weine jubiläumswürdig.
Hier ist aber, ja auch jeder Podcast irgendwie. Es hat jeder
das
irgendwas
auch.
Schönes.
Das sowieso. Und wir probieren es aber heute beim 19. Podcast Osserwa, was ganz Außergewöhnliches.
Ja, ich wollte gerade sagen,
mehr oder weniger.
Find ich irgendwie auch jubiläumswürdig. Also ich bin ein großer Freund des Osserwas. Aber es ist auch wieder so ein Ding, das kriegst du nicht überall.
Das kriegst du nicht überall, ganz genau, ist auch was ganz, Osserwa ist, gehört zu den Burgundersorten, hat ihren Ursprung in Frankreich. Die Stadt Auxerre ist vielleicht jemandem mal nah ein Begriff im Chablis. Die Stadt wird ja mit X ausgesprochen, Auxerre. Der Wein, meines Wissens nach, wird er als Osserwa ausgesprochen, also X wie S. Man kann ihn aber auch Auxerwa aussprechen. Ich finde, da gibt's, ich weiß nicht, ob es richtig falsch geht, man streitet, kann sich da sehr schnell drüber streiten, was richtig ist.
Ich weiß
mir
es
persönlich,
auch nicht. Aber ich spreche,
wie hast du denn als schon gehört?
Ich wollte sagen, ich spreche es einfach ganz schnell und vermeide es zu schreiben. Weil es wird wirklich auch gemein geschrieben. Also er hat zwei R.
Also es ist
Verwendung.
Wenn ich die Preisliste als die neue Listen in Auftrag gebe oder Etiketten eindrucken, dass ich schaue, also 3, 4, 5 mal über den Korrekturabzug, ob ich das wirklich richtig, alles richtig dasteht. Weil es ist schon, ja, es kann tückisch sein. Aber ich bezeichne ihn als Osserwa, also XWS, weil mir das einfach besser gefällt. Und,
ich glaube, das mache ich auch. Also jetzt, ich überlege gerade, wie ich es ausspreche und habe jetzt schon Angst, das zu wiederholen. Wenn man zu lange über diese Dinge nachdenkt, dann werden die irgendwann unmöglich. Aber ich glaube, ich sage auch, ich traue mich jetzt nochmal, ich glaube, ich sage auch Osserwa.
Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr das jetzt gar nicht richtig aussprechen könnt. Ich glaube, wenn ihr... Wir verstehen euch, wenn ihr da über die Sorte sprecht. Und es ist einfach so, wie es euch in den Sinn kommt, wie es euch am besten passt. Und letztendlich geht es ja darum, schmeckt er euch oder schmeckt er euch nicht.
Genau, ist echt
und
egal,
dann,
wie es heißt.
Ob ihr ihn als Auxerwa, als Osserwa oder wie auch immer bezeichnet, spielt keine Rolle. Habt einfach Spaß mit dem Wein. Aber wir wollen jetzt noch gar nicht zum Abschluss kommen, sondern wir wollen ihn auch noch besprechen.
Ja, bitte. Also jetzt haben wir lange gesagt, wo er herkommt, also wo er seinen Namensursprung hat. Ich gehe auch mal davon aus, die Traube kommt ebenfalls aus Frankreich.
Ganz genau. Ist mit Weißburgunder sehr eng verwandt. Das wird eigentlich nur ein Einschub sein. Wollte ich jetzt nicht unterbrechen.
Genau, und ich wollte, also eigentlich wäre mein Anliegen gewesen, herauszufinden, wie ihr dazu kommt, diese doch etwas, also man findet sie hin und wieder, aber nicht flächendeckend. Und für mich wäre jetzt mal interessant gewesen, herauszufinden, wie ihr dazu kommt, eben diese Rebsorte anzubauen.
Das ist eine simple Geschichte. Wie wir zu dieser Sorte kamen, aber nochmal einen kurzen Hinweis dazu, dass man sie ja nicht flächendeckend findet. Es gibt den Osservar in der Pfalz auf jeden Fall, auch schon seit ein paar Jahren. Es gibt Kollegen, die ihn anpflanzen, wo man ihn deutlich häufiger findet, ist an der Mosel und vor allen Dingen auch an der luxemburgischen Moselseite. Da hat der Osservar auch einen sehr, sehr großen Anteil. Und hier in der Pfalz gibt es ihn, aber man muss ihn schon finden, würde ich sagen.
Ja.
Und wir sind zur Sorte gekommen. Wir haben diese Stöcke oder den Weinberg nicht freiwillig gepflanzt, dass wir da, dass das die Situation war, dass wir da eine freie Weinbergsfläche haben und da Osservar anpflanzen können. Nein, gar nicht. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren konnten wir unsere Fläche um 6 Hektar erweitern. Im Ort wurde ein Betrieb aufgelöst. Und wir haben die Chance genutzt, eben die komplette Fläche zu übernehmen. Und es war eben auch Osservar in dem Portfolio dabei. Und wir haben gesagt, okay, es ist jetzt eine Sorte, die wir eigentlich zusätzlich gar nicht hätten anpflanzen wollen, weil wir haben ja Weißburgunder, wir haben Grauburgunder, wir haben Chardonnay. Was sollen wir dann noch mit Osservar anfangen, der ja sehr, sehr ähnlich zu Weißburgunder ist, aber oftmals so ein bisschen intensiver sich präsentiert. Und haben dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal 2, 3 Jahre ausschauen, bauen ihn nach der Philosophie von meinem Bruder und mir aus. Das war damals auch so die Generation 14-Linie. Mein Bruder und ich, wir sind ja die 14. Generation im Weingut, die Tradition fortführt. Und haben dann gesagt, okay, 2, 3 Jahre, die Chance geben wir dem Wein. Und wenn er sich dann nicht in irgendeiner Art und Weise etabliert oder Fans findet, dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir damit machen, weil es hat ja auch keinen Sinn, das jetzt einfach so nebenher laufen zu lassen. Und wir haben uns wirklich viel, viel Gedanken gemacht, was wir mit der Sorte anfangen wollen. Denn es ist so, dass die meisten Osservar-Qualitäten, die wir von der Pfalz probiert hatten, auch die im trockenen Bereich, dass die oftmals trotz trocken einfach noch zu restsüß waren. Also ich meine damit, dass sie 6, 7, 8 Gramm Restsüße hatten. Und gerade bei Osservar, der von der Sorte, die von der Säure sehr moderat, sehr dezent ist, ein sehr weicher Wein ist, wenn du damit sehr viel Süße arbeitest, aber trotzdem noch im trockenen Bereich bleibst, werden die zu schnell sehr langweilig und beliebig. Und wir haben wirklich für uns gesagt, das wollen wir gar nicht, weil das ist ein toller Weinberg, das sind Stöcke, die auf reinem Kalksteinboden gepflanzt sind, also wirklich auch was Besonderes. Und wir wollen versuchen, das irgendwie zur Geltung zu bringen. Und haben dann uns dann entschieden, den Wein wirklich ganz konsequent trocken auszubauen. Und wir sind jetzt hier bei rund 2, 3, 4 Gramm Restsüße, was wirklich sehr trocken ist. Und aber der unserer Meinung nach am besten zu dieser Sorte passt, um wirklich auch so ein bisschen den Charakter hervorzubringen. Und wir lassen die Trauben auch einen Tick länger reifen. Wer sich an den Grauburgunder-Podcast erinnert, oder ihn gehört hat, wer ihn nicht gehört hat, kann gerne mal reinhören, der wird Parallelen entdecken. Denn wir lassen lieber gerne ein bisschen länger reifen den Trauben, dass sie einfach Gehalt und Charakter mitbringen, sodass der Wein nicht einfach zu beliebig sich präsentiert. Und ich würde sagen, wir probieren ihn jetzt einfach mal.
Ja, ich musste jetzt auch gerade, weil du auf den Grauburgunder-Podcast angesprochen hast, habe ich jetzt mal die Flasche rumgedreht, weil das war damals ein großes Thema. und ich sehe auch hier, dass auch der vom Alkoholgehalt, der schon ganz gut dabei ist mit seinen 13%. Das haben wir aber auch beim Grauburgunder bereits erklärt, warum das so ist und warum man es nicht schmeckt. Ich hoffe jetzt beim Osservar da auch einfach drauf.
Wir bauen darauf auf. Ich schenke mir jetzt erstmal einen Schluck
ein. Ich wollte gerade sagen, ich mache gerade hier das Fläschchen auf. Vielleicht hat man es knacken gehört. Ja, hier, ja, nee. Komm, spätestens bei dir, der wird mit ordentlich Schmackes die Flasche aufgeschraubt.
Wir haben jetzt hier 2019er Osservar trocken im Glas. Ich finde, du hast hier in der Nase schon einen sehr markanten Duft, wirklich sehr, sehr gelbfruchtig, sehr saftig. Und das aber trotzdem nicht zu, Es ist nicht zu breit, es ist schön straff elegant, diese gelbe, reife, exotische Frucht, die du riechst. Und das finde ich, das ist so, ja.
Vollkommen. Und vielleicht muss man dem werten Hörer erklären. Also ich habe mal eine Zeit in England gelebt und da haben ja viele Worte, die wir so übersetzen, einfach ein bisschen eine andere Bedeutung. Also ich finde gerade das Saftige, wenn man in eine Orange beißen würde und dann würde sagen, die ist juicy, also die gibt einfach, die so ja. spritzig, die gibt noch ganz viel Flüssigkeit einfach ab, weil sie so hat. So riecht der tatsächlich. Also ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ganz kompliziert, genau, ja. aber...
Nee, ja, mehr oder weniger. Ich finde, es ist einfach vollkommen nachvollziehbar.
Ich glaube, der mitriecht, weiß, was ich will und der nur hört, der nicht. Der sollte unbedingt mal ein Fläschchen aufmachen. Ja. Der kann ja mal anrufen, kann mal Osawa sagen.
Genau. Und dann klappt das. Auf jeden Fall, es ist einfach, da muss man wieder dazu sagen, die 2019er Weine sind ja deutlich fruchtbetonter, einfach aufgrund des niedrigeren Ertrages, was auch dem Osawa sehr zu Vorteil kommt. Denn normalerweise sind die oftmals sehr viel straffer, teilweise ein bisschen karger, mineralischer, nicht ganz so extrem fruchtbetont. Und das ist das Spannende eben bei dem 19er Jahrgang. Du hast diese Fruchtigkeit, die ich finde für Osawa erstmal ein bisschen außergewöhnlich ist und dann trotzdem durch diese typische karge, straffe Struktur sehr schön verpackt wird.
Ja. Also man merkt, das ist ein junger Wein, man merkt, das ist ein frischer Wein, der hat auch viel Frucht, aber man merkt, dass da auch noch Substanz hinten dran steht. Ne? Also das ist jetzt nicht der fröhliche Obstkorb, sondern der gibt schon eine klare Ansage.
Genau, der gibt eine klare Ansage. Das ist auch auch schon wiederum mehr Essensbegleiter als Solo-Wein. Ist meine Meinung dazu.
Das weiß ich noch nicht. Ich habe ihn noch nicht getrunken. Ich glaube tatsächlich, ich habe den Jahrgang auch noch gar nicht probiert bei euch.
Du hast den Jahrgang noch nicht probiert. Hm. Ich glaube, du hattest von uns schon mal aus, Sarah.
Ja. Mehrfach. Aber kein 2019er.
Kein 19er, nein. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal.
Sehr gerne.
Weil es ist...
probieren mal, oder reden? Mal,
nein, noch ein kurzer Satz. Osawa ist nicht, ich meine, ihr kennt ja Weißburgunder, Grauburgunder, auch von uns, die sind ja im Vergleich schon fruchtbetonter. Und das ist einfach das Außergewöhnliche beim Osawa, weswegen uns die Sorte doch so gut gefällt, weswegen wir uns auch dafür entschieden haben, wirklich an ihr festzuhalten. Sie hat auch ihre Fans. Einfach, dass du hier nicht so auf dieser Frucht betonten Schiene fährst, sondern dass er doch noch ein bisschen mehr das karge Strafe bringt und sich dadurch auch sehr schön vom weißen Grauburgunder abhebt. Denn das war für uns anfangs so die große Frage, hey, kann sich diese Sorte überhaupt vom weißen Grauburgunder bei uns im Sortiment abheben? Hat man hier irgendwie, in Anführungszeichen, so einen großen Unterschied da, dass er wirklich heraussticht? Und vom Duft sticht er auf jeden Fall bis jetzt heraus, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also der riecht auf jeden Fall nicht wie der Grau- oder der Weißburgunder, so viel steht fest.
Eben, er ist leichter als der Grauburgunder vom Duft, aber kräftiger als der Weißburgunder. Aber wir wollen jetzt einfach probieren.
Ja, endlich. Nachdem ich hier ganz fies ausgebremst wurde.
Es musste sein.
Ja, legitim, aber trotzdem.
Zum Wohl.
Also ich finde... Also, dass er mir schmeckt, steht außer Frage. Ich glaube, das haben wir schon geklärt. Ja. Auch der neue Jahrgang schmeckt mir sehr gut. Aber jetzt, wo ich darüber sinnieren muss, was mir genau daran schmeckt, das ist ja doch immer noch mal eine andere Sache, ob ich einfach, also ich bin gerne auch mal der Typ, der einfach hingeht, was probiert und sagt, das schmeckt, das nehme ich und sich keine Gedanken macht, warum es mir schmeckt. Wenn ich mir jetzt aber Gedanken machen muss, warum es mir schmeckt, dann glaube ich, er ist nicht so aufdringlich fruchtig, wie er riecht. Der ist sehr ausgewogen. Der wird tatsächlich, ohne störend zu sein, wird er auch ein bisschen breiter, als er riecht. Also der kriegt nochmal so ein Ja, der weitet sich nochmal aus. Der hat seine gelbe Frucht immer noch. Der hat auch immer noch Säure, aber alles zu einem sehr guten Anteil. Also der verteilt sich sehr gut auf seine einzelnen Komponenten.
Das stimmt, ja. Und gerade weil der Mund erstmal ein bisschen breiter wird, aber dann die Frische im Abgang das wieder ein bisschen einfängt, finde ich, das ist ein toller Essensbegleiter.
Hm. Ja, ich überlege gerade zu was.
Das ist für mich Herbst, Spätjahr, Pilzsaison, irgendwas mit Pilzen.
Ja, ich hätte dem jetzt auch tatsächlich irgendwas aus dem Meer gerne zugesprochen, aber nicht. Also jetzt ganz im Gegensatz zu sonst, wenn wir diese Meeresfrüchte-Karte ziehen, einmal nicht die leichte Pasta mit Schrimps, die würde ich da jetzt nicht wollen, sondern da tatsächlich.
Sondern das muss schon was mit Gehalt sein, Power, was Kräftigeres, ja, würde ich
also
sagen.
Ich kann mir den zu einem deftigeren Fisch, vielleicht auch zu einer Paella sogar, wenn die ein bisschen würziger ist.
Genau, ja.
Kann ich mir den gut vorstellen. Auch generell zu so ein bisschen würzigeren Gerichten einfach, wie du schon sagst, so ein bisschen mehr in den Herbst. Vielleicht auch zu einem Saumagen.
Das auch mit einem schönen Kraut.
Ja.
Ein schönes Sauerkraut, die Säure vom Kraut, gerade mit dem weichen, runden Körper, den er hat.
Oh komm, ich mache dir noch Lust auf was. Gulasch. Ich möchte den eigentlich zu Gulasch. Wenn ich länger drüber nachdenke. Ah, ja. Guck mal, und die Uhr gibt mir recht. Jetzt kannst du sagen, was du willst.
Jetzt kann ich sagen. Was soll ich jetzt schon sagen? Nein, ja, als Rotwein-Alternative.
Ja, also, aber da muss ich jetzt auch sagen, gar nicht so dieses ganz dunkle Gulasch, sondern gerne zu so einem Rahmgulasch mit so Spätzle oder so.
Genau, was ein bisschen leichter ist, nicht ganz so intensiv kräftig, ja. Und da ist es auch noch, oder geschnetzeltes.
Ja, ja.
Ganz simpel gesagt, ja. Wenn wir jetzt gerade dabei sind. Aber deshalb ist es auch so, oder auch allgemein Kalbfleisch.
Ja.
Und deshalb ist es schon ein spannender Wein, der vielseitig einsetzbar ist.
Ja, absolut.
Und ich finde, als Stichwort einfach für ein Ossawa sehr, sehr viel Charakter hat. Denn das ist so, ging es uns, gerade meinem Bruder und mir, dass also mit der Sorte noch nicht wirklich in Berührung kam, sondern einfach nur so bei verschiedenen Gelegenheiten probieren konnten, dass uns die meistens zu charakterlos waren. Die waren zu beliebig, zu, ich würde mal sagen, langweilig, weil sie einfach verwechselbar auch waren. Und das war für uns dahingehend damals wirklich so ein bisschen auch der Ansporn zu sagen, wir wollen wirklich einen anderen Stil von Ossawa auf die Flasche bringen. Einen charaktervollen Ossawa.
Also Charakter hat er definitiv, aber er drängelt sich halt auch nicht vor.
Ne?
Der ist halt auch deswegen so ein guter Essensbegleiter, weil er ganz viel mitbringt, aber eben einem mit nichts auf den Keks geht.
Das stimmt. Es ist nicht so der laute, explosive, ja, wie du es von anderen Sorten kennst, aber das ist auch das allgemein die Rebsorte. Und dahingehend war es ja noch, ich nenne es mal, schwierig oder schwieriger, da den Charakter wirklich herauszukitzeln. Das war oftmals so gegen uns, dass sie einfach im Geschmack, die hatten wirklich einen tollen Duft, die Weine. Und dann waren wir, wenn wir die dann getrunken hatten, wir waren einfach enttäuscht. Und gesagt, ja, der Duft konnte sich nicht halten. Das war jetzt nicht so, dass sich das wirklich wiederholt hat, was ich finde, was ja auch mittlerweile schon durchgekommen sein sollte, dass es für uns ganz wichtig ist, sondern es einfach was gefehlt hatte. Mhm. Und das war dahingehend für uns so ein bisschen der Ansporn und auch die Herausforderung, dann Wein auf die Flasche zu füllen, Ossawa auf die Flasche zu füllen, der sich wirklich hält von Duft über den Mund bis zum Nachhall.
Und das tut er. Also ich habe jetzt schon länger ich habe länger nicht mehr weitergetrunken und ich habe ihn auch immer noch auf der Zunge und das ist auch sehr angenehm und ich habe immer noch diese Saftigkeit schmecke ich auch tatsächlich noch nach. Also der ist einfach, der bleibt irgendwie juicy halt, wie ich vorhin schon erklärt habe. Also das hat nichts mit einem Traubensaft oder so zu tun, sondern das ist einfach dieses Gefühl, das man hat, wenn man so eine ich sage jetzt einfach mal, so eine Orangenparzelle zerbeißt. Ich weiß nicht, das richtige Wort dafür ist. So ist das Gefühl. Auch wenn man ihn getrunken hat, ist es genau das Gefühl und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Das macht stimmt. Spaß. Ich finde, das sind treffende Worte zum Abschluss.
Das ist sehr schön. Denn dann würde ich sagen, auch der Auxerrois hat seinen Platz in unseren Podcast bekommen und wir hören uns
beim nächsten Wein.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.